Ja, es ist mal wieder schön, bei euch zu sein. Es ist immer schön, in einer familiären Atmosphäre Gottesdienst zu erleben, ob das jetzt die Sabbatschule ist oder dann auch die Verkündigung. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass wir in der Gemeinde Marienberg im Juli eine Predigtreihe begonnen haben. Vielleicht habt auch manche diesen Flyer schon gesehen. Was glauben siebenten Tags Adventisten? Und wir werden diese Serie bis Anfang März weiterführen und Sabbat für Sabbat mit ein paar wenigen Unterbrechungen einen Glaubenspunkt nach den anderen betrachten. Und der Wunsch unseres Predigers Zoran Lukic war es, dass auch die anderen Gemeinden im Bezirk davon einen Gewinn haben sollten. Und somit bin ich heute bei euch mit dem Thema Der große Kampf. Wir wollen darüber nachdenken, was die Bibel dazu sagt. Und was dieser Kampf mit unserem Leben zu tun hat. Wir alle stehen in unserem Leben täglich vor Entscheidungen und damit auch vor der Wahl, entweder das Richtige oder auch das Falsche zu tun. Manchmal sind diese Entscheidungen klar. Wir wissen ganz genau, dies ist der Weg, den geh, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Aber dann gibt es auch Situationen in unserem Leben, die sind nicht immer ganz so einfach. Da erkennen wir auf der einen Seite sehr wohl, was der richtige Weg wäre, wenn es da nicht auch noch eine andere Seite geben würde, die gar so verlockend anzusehen ist, gar so schön, von der wir aber insgeheim wissen, dass sie uns auf einen falschen Weg führt. Da kämpfen dann sozusagen zwei Seelen in unserer Brust. Welche Seite wird wohl gewinnen? Hier stellt sich für uns die Frage, woher kommt denn dieser Kampf, in dem wir als Menschen Tag für Tag stehen? Der Kampf zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse, zwischen Licht und Finsternis. Und wie hat er begonnen? Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, wird uns der Beginn dieses großen Kampfes näher beschrieben. Und ich lade euch mal ein dazu, die Bibel zur Hand zu nehmen und das Kapitel 12 aufzuschlagen. Offenbarung Kapitel 12. Wir werden dort die Verse 3 bis 9 einmal miteinander lesen. Offenbarung Kapitel 12 und dort die Verse 3 bis 9. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner, und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegte nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahingeworfen. Diese Verse beschreiben einen Kampf, der seinen Ursprung im Himmel hatte und sich später auf unserem Planeten Erde fortsetzte. Der Urheber, ein großer roter Drache, ein geschaffenes Wesen, der im Vers 9 als alte Schlange, Teufel und Satan identifiziert wird, stiftete eine Rebellion gegen seinen Schöpfer an. Und es gelang ihm, in diese Rebellion ein Drittel der Himmelsbewohner mit hineinzuziehen. Der Kampf wurde handgreiflich und endete schließlich damit, dass der Urheber der Rebellion mit seinen Anhängern unterlag und aus dem Himmel auf eine zum damaligen Zeitpunkt noch ungestaltete Erde geworfen wurde. Doch wer war dieses geschaffene Wesen ursprünglich? Hatte der Schöpfer des Universums etwa einen Teufel oder Satan geschaffen? Aus der Bibel erfahren wir, dass der Schöpfer, dem alles Böse fremd ist, dies nicht getan hatte. Die Propheten Jesaja und Hesekiel berichten uns im Alten Testament, dass hier genau das Gegenteil der Fall war. Sie bedienen sich dabei, so wie auch Johannes in der Offenbarung, eine Symbolsprache, um uns zu schildern, wie dieser kosmische Konflikt begann. Die Könige von Tyrus und Babylon stehen hier symbolisch für Luzifer. Der Name Luzifer kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Lichtträger. Er war der Glanzstern, der Sohn der Morgenröte, wie ihn der Prophet Jesaja in seinem Buch im 14. Kapitel im Vers 12 bezeichnet. Ein glänzender, schirmender Cherub, der als das höchste geschaffene Engelwesen in der unmittelbaren Gegenwart Gottes stand und den der Prophet Hesekiel in seinem Buch wie folgt beschreibt. Wir wollen es mal aufschlagen im Buch Hesekiel Kapitel 28 und dort den zweiten Teil von Vers 12 und dann noch den Vers 15 dazu lesen. Hesekiel Kapitel 28, dort der zweite Teil von Vers 12 und dann noch den Vers 15. Dort heißt es, du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Luzifer, ein geschaffenes Wesen, war ohne Tadel. Er war sündlos, er war vollkommen und er war nach dem Abbild seines Schöpfers gemacht. Wie kam es nun dazu, dass dieses wunderbare Engelwesen, dem Gott die höchste Stellung unter dem Engel und den Engeln gegeben hatte, in Rebellion und damit in Sünde gegen seinen Schöpfer fiel? Obwohl das Aufkommen der Sünde für uns Menschen unerklärbar bleibt und auch unentschuldbar ist, kann sie doch auf Luzifers Stolz zurückgeführt werden. Im Buch Hesekiel lesen wir im gleichen Kapitel, im Vers 17 nach der Elberfelder Übersetzung, das folgende. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Luzifer war unzufrieden mit der herausragenden Stellung, die ihm sein Schöpfer zugedacht hatte. In seiner Selbstsucht wollte er Gott gleich sein. Darüber lesen wir im Buch Hesekiel, Kapitel 14. Wir wollen auch das mal miteinander aufschlagen. Und dort die Verse 13 und 14. Entschuldigung, Jesaja. Jesaja Kapitel 14 und dort die Verse 13 und 14. Dort heißt es, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ein Sprichwort sagt, Zufriedenheit bringt Glück. Das du zerstörst, sobald du damit anfängst, dich mit anderen zu vergleichen. Luzifer, ein geschaffenes Wesen, fing damit an, sich mit seinem Schöpfer zu vergleichen. Er wollte sein wie Gott. Er wollte mit dem Schöpfer des Universums auf einer Stufe stehen. Und er begehrte von den Himmelsbewohnern in gleicher Weise angebetet zu werden wie sein Schöpfer. Luzifer begehrte Dinge in seinem Herzen, die allein nur seinem Schöpfer zustanden. Obgleich Luzifer Gottes Hoheit begehrte, widersetzte er sich jedoch damit gleichzeitig dem Wesen Gottes. Er wollte nur Gottes Allmacht, nicht aber seine Liebe mit all den Eigenschaften, die mit der göttlichen Liebe einhergehen. Zum Beispiel Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Güte, Gnade, Treue, Sanftmut, Demut, Geduld. Luzifer wollte Gottes Macht, aber nicht Gottes Charakter. Luzifers Rebellion gegen Gott war der erste Schritt in seiner Wandlung zu Satan, dem großen Gegenspieler Gottes. Seine Rebellion gegen seinen Schöpfer begann in seinem Herzen. Luzifer ließ es zu, dass Unzufriedenheit und Stolz sich in seinem Innersten wie Unkraut vermehrte. Weil er nichts dagegen unternahm, zerstörte er damit nicht nur sein eigenes Glück, sondern auch das Glück anderer Himmelsbewohner, die er durch seinen Einfluss in seine Rebellion gegen den Schöpfer mit hineinzog. Nachdem Gott Luzifer über einen langen Zeitraum die Gelegenheit gegeben hatte, seinen Fehler einzusehen und seine Rebellion gegen seinen Schöpfer zu beenden, musste er schließlich den Erzrebellen zusammen mit seinen Anhängern aus dem Himmel entfernen. Diese Maßnahme war notwendig, um die Einheit, den Frieden und die Harmonie für die treuen Himmelsbewohner nicht länger zu gefährden. Satan und ein Drittel der von Gott abgefallenen Engel unterlagen nach einem handgreiflichen Kampf mit Christus und zwei Drittel der treuen Engel. In Offenbarung 12, Vers 8 haben wir gelesen, und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Damit war die Rebellion im Himmel beendet. Nun folgt im Kapitel 12 ein Szenenwechsel zwischen Himmel und Erde. In Vers 9 erfahren wir, dass die Rebellen von Gott aus der Gemeinschaft mit den Himmelsbewohnern ausgeschlossen und auf die damals noch ungestaltete Erde hinabgeworfen wurden. Bevor Gott diesen Planeten Erde nach dem Wesen seiner Liebe gestaltete, befand sich dieser Planet in einem Zustand, der das Wesen der Rebellen widerspiegelte. Es herrschte dort ein sogenanntes Tohuwabohu. Dieser Begriff kommt aus dem Hebräischen und das Lexikon übersetzt ihn wie folgt, mit den Worten Durcheinander, Wirrwarr, unüberschaubares Chaos, wilde Unordnung. Die Rebellen wurden zu ungewollten Zeugen, als sie sahen, wie Gott auf diesem Planeten Erde Ordnung schaffte und ihn innerhalb 6 buchstäblichen Tagen in einen paradiesischen Zustand verwandelte, der Gottes Wesen seine Liebe zu seinen Geschöpfen widerspiegelte, so wie es die Rebellen von der Himmelswelt ihrer verlorenen Heimat her kannten. Die herrliche Schöpfung dieses Planeten Erde erregte aber Neid im Herzen der Rebellen gegenüber den neuen Erdbewohnern und sie beschlossen, sie in ihre Rebellion gegen den Schöpfer mit hineinzuziehen. Wenn es ihnen gelingen würde, die Menschen auf ihre Seite zu ziehen, dann könnten sie damit auch diesen Planeten Erde unter ihre Herrschaft bringen. So dachten sie. Rebellion sucht Anhänger, sie will nicht allein bleiben, sondern möglichst viele auf ihre Seite ziehen und mit ihnen zusammen die Macht an sich reißen. Wie würden wohl die von Gott erschaffenen und mit einem freien Willen ausgestatteten Erdenbewohner sich entscheiden? Würden sie sich auf die Seite ihres Schöpfers und der Zweidrittelmehrheit der treuen Engel stellen oder auf die Seite Satans, des großen Gegenspieler Gottes und der von Gott abgefallenen Engel? Das dritte Kapitel im ersten Buch Mose liefert uns leider den traurigen Beweis, dass der Erzrebell sein Ziel nach einer gewissen Zeit durch sein listiges Werk erreicht hat. Satan verleitete die Menschen dieses Planeten Erde dazu, der Liebe ihres Schöpfers zu misstrauen und seinen Ordnungen, die er ihnen zum Schutz vor dem Bösen gegeben hatte, zu missachten. Dieses Verhalten hatte Auswirkungen, nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf die gesamte Schöpfung. Was wir heute sehen und erleben, entspricht nicht mehr dem ursprünglichen Zustand. Der Fall des Menschen bewirkte auch den Fall der Schöpfung. Darin beschreibt das dritte Kapitel im ersten Buch Mose nicht nur das Schicksal der ersten Menschen, sondern der gesamten Schöpfung bis auf den heutigen Tag. Es zeigt uns, wie es dazu kam, dass die Rebellion, die im Himmel begann, ihr Werk hier auf Erden fortsetzen konnte und prägt damit zugleich alle nachfolgenden Kapitel des Alten wie auch des Neuen Testamentes. Der Inhalt zwischen diesen beiden Buchdeckeln stellt uns das Szenario des großen Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch und zwischen Licht und Finsternis und der beiden Kontrahenten Gott und Satan hier auf Erden vor Augen, in deren Konflikt auch jeder Mensch, ob er es nun wahrhaben will oder nicht, mit hineingezogen wird. Durch den freien Willen, den Gott den Menschen wie auch den Himmelsbewohner gegeben hat, ist damit jeder in der Lage, frei zu entscheiden, welchem Herrn er sich unterstellen und wem er dienen will. Jesus, unser Schöpfer, weist uns aber auch in seinem Wort darauf hin, dass niemand zwei Herren dienen kann. In Matthäus 6, Vers 24 lesen wir: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Eine weitere Aussage Jesu finden wir in Matthäus 12, Vers 30. Dort sagt Jesus: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Die Bibel kennt in dieser Angelegenheit keinen neutralen Boden und auch kein Niemandsland. Wenn jemand meint, er könne sich neutral verhalten, so wird ihm diese Illusion durch Gottes Wort genommen. Wer sich nicht für die Liebe und Fürsorge seines Schöpfers entscheidet, gerät, ob er es will oder nicht, automatisch unter die Herrschaft Satans, der sich als Gott und Herrscher dieser Welt betrachtet und somit alles, was sich auf diesem Planeten Erde befindet, als sein rechtmäßiges Eigentum ansieht. Deshalb warnt uns Gottes Wort an vielen Stellen sehr eindringlich vor diesem listigen Verführer, dem bereits die ersten Menschen anheimgefallen sind. Petrus sagt uns in seinem Brief, in seinem ersten Brief in Kapitel 5, lasst uns das mal miteinander lesen, Kapitel 5, Vers 8, 1. Petrusbrief, Kapitel 5, und dort im Vers 8 finden wir die folgende Aussage: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Als Jesus, unser Schöpfer, hier auf Erden war, warnte er die Menschen sehr eindringlich und mit deutlichen Worten vor diesem listigen Feind. Im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 44, lesen wir davon, dass Jesus ihn als Mörder und Vater der Lüge charakterisiert, der sich der Wahrheit mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenstellt. Im Lukasevangelium, Kapitel 22, Vers 31, wird uns davon berichtet, wie Jesus einen seiner Jünger vor Satan warnt, indem er zu ihm sagt: Simon, Simon, siehe, der Satan hat deiner begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ganz besonders warnt auch der Apostel Paulus die Gemeinde in Ephesus in seinem Brief im 4. Kapitel, wo es im Vers 27 heißt, lass uns das mal miteinander aufschlagen. Wir haben übrigens diesen Vers bei uns heute Morgen schon in der Klasse gelesen. Epheser Kapitel 4 und dort Vers 27. Und das ist ein sehr markanter Satz. Dort heißt es: Und gebt nicht Raum dem Teufel. Weiter schreibt Paulus im Kapitel 6 und wir lesen dort die Verse 11 und 12. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wenn wir diesem Feind gegenüberstehen und wenn wir ihm Parole bieten wollen, dann müssen wir auch wissen, wie er vorgeht und wie wir uns auch vor ihm schützen können. Wir haben heute schon Morgen darüber gehört und auch gelesen, dass Rebellion im Herzen beginnt. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint sie damit das Wesen einer Person, ihren Charakter, ihr Denken, Fühlen und auch das daraus resultierende Handeln. Und genau hier setzt Satan, der große Gegenspieler Gottes, bei jedem von uns den Hebel an und versucht uns zu Fall zu bringen. Ein Beispiel unter vielen soll dies verdeutlichen. Wir wissen aus der Bibel alle, wen Jesus verraten hatte. Kann mir mal jemand helfen? Wer hat Jesus verraten? Judas. Genau. Schlagen wir mal die Bibel auf. In dem bekannten Kapitel im Johannesevangelium, Kapitel 13. Wir lesen es jedes Mal zum Abendmahl. Da heißt es im Vers 2 über Judas folgendermaßen. Johannes Kapitel 13, Vers 2. Und beim Abendessen, als schon der Teufel den Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Was hat Satan gemacht mit Judas? Er hat etwas mit seinem Herzen angestellt. Sünde beginnt nämlich immer im Herzen. Und damit mit unseren Gedanken. Geben wir falschen und damit sündigen Gedanken in unserem Leben Raum, so werden sie uns auch Schritt für Schritt in eine falsche Richtung führen und nach dem Schneeballprinzip dafür sorgen, dass irgendwann eine große Lawine ins Rollen kommt, die nicht mehr zu stoppen ist, so wie es auch bei Judas der Fall war. Nach der bekannten Devise, sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest dein Schicksal, das nach Satans Plan der ewige Tod des Menschen sein soll. Du und ich entscheiden täglich darüber, ob wir den Gedanken, mit denen Satan unser Herz erfüllen möchte, Raum geben und diesen Gedanken heranreifen lassen, sodass er auch dementsprechende Früchte bringt, oder ob wir Satan, so wie es Jesus hier auf Erden getan hat, sofort mit der stärksten Waffe, die auch uns zur Verfügung steht, dem Worte Gottes entgegentreten. Was hat Jesus gesagt, als Satan ihn versucht hatte? Es steht geschrieben. Dies setzt allerdings voraus, dass wir diese Waffe nicht nur in unserem Besitz haben, dass sie nicht nur zu Hause bei uns schön säuberlich im Bücherregal steht, sondern dass wir es auch gelernt haben, mit dieser Waffe umzugehen und sie erfolgreich gegen Satan zum Einsatz bringen können und ihm damit Widerstand leisten. Aber Jesus hat im Kampf gegen seinen Gegenspieler hier auf Erden noch zwei andere mächtige Waffen zum Einsatz gebracht. Eine dieser mächtigen Waffen war das Gebet. Die tägliche Kommunikation mit seinem himmlischen Vater, für die er sich besonders am Morgen sehr viel Zeit genommen hat. Noch vor Anbruch des Tages, um sich hier von seinem Vater stärken zu lassen und somit dann auch den listigen Anschlägen des Teufels zu begegnen. Das Gebetsleben Jesu hier auf Erden lässt auch deutlich werden, dass Jesus nicht in der Krise, sondern vor der Krise betete, damit er dann in der Krise durch die Kraft seines Vaters in der Lage war, dem Bösen zu begegnen. Und wenn Jesus dies schon nötig hatte, wie viel mehr haben wir es dann nötig? Die dritte mächtige Waffe Jesu war sein Zeugnis über die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes, die gleichzeitig auch ein Spiegelbild seines eigenen Lebens war, durch das er seinen Vater im Himmel vor der Welt repräsentierte. So wie es Gott sich auch von uns, von seinen Kindern, wünschen würde. Solch ein Zeugnis würde Gott gerne Satan entgegenhalten, so wie er es auch bei Hiob getan hatte, indem er zu Satan sagte: Hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Nachzulesen im Buch Hiob, Kapitel 1, Vers 8. Mit diesen drei geistlichen Waffen schloss Jesus die Einfallstore seines Herzens wie bei einer Burg, sodass Satan mit seinem Heer nicht eindringen und somit auch nichts gegen Jesus ausrichten konnte. In Sprüche 18, Vers 10 lesen wir: Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Und somit dieser Rat aus dem Leben Jesu, der auch uns gegeben wird, er lautet: Schließt die Einfallstore zu eurem Herzen vor Satan und seinem mächtigen Heer. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt und somit resistent seid gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wir wollen in diesem Zusammenhang auch einen Text lesen, den wir in Jakobus Kapitel 4 finden und dort in Vers 7 und 8. Jakobus Kapitel 4 und dort die Verse 7 und 8. Dort sagt Jakobus: So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. In diesen zwei Versen treten uns wichtige Lebensfragen entgegen. Wem sollen wir uns unterstellen? Antwort: Gott, unserem Schöpfer und Erlöser. Wem sollen wir im Gegensatz dazu massiven Widerstand leisten? Antwort: Satan, dem großen Gegenspieler Gottes. Wem sollen wir uns nahen? Antwort: Wiederum Gott, unserem Schöpfer und Erlöser. Was erwartet uns, wenn wir uns Gott nahen? Gott hat uns versprochen, sich dann auch uns zu nahen. Was erwartet Gott von uns, wenn wir uns ihm nahen? Als Antwort werden hier zwei Dinge genannt. Erstens, unsere Herzen reinigen, beziehungsweise unsere Hände reinigen. Was ist damit gemeint, wenn die Bibel davon spricht: Reinigt eure Hände? Jesaja gibt uns darauf eine Antwort im Kapitel 1. Wir wollen es mal miteinander lesen. Jesaja Kapitel 1 und dort die Verse 16. Der Vers 16 bis Vers 18. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen. Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht, führet der Witwen Sache. Nur mal bis hierher, Vers 16 und 17. Wenn wir den Inhalt dieser beiden Verse zusammenfassen, könnte man ihn mit folgenden Worten ausdrücken: Denkt um und lernet das Gute. Die ihr euch an das Böse in dieser Welt, das die von Satan regiert wird, gewöhnt habt. Und das Zweite, das Gott von uns erwartet: Heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Nun, was ist ein Wankelmütiger? Ein Wankelmütiger ist jemand, der auf beiden Seiten hinkt und sich nicht entscheiden will. Im ersten Buch Könige finden wir im Kapitel 18 den bekannten Aufruf, den der Prophet Elia in seiner Zeit an das Volk Gottes richtete. Im Vers 21 lesen wir: Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist aber Baal, so folgt ihm. Und dann kommt eine erschreckende Reaktion des Volkes. Und es heißt hier: Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Ein Mensch, der auf beiden Seiten hinkt, kann weder das eine noch das andere so richtig genießen. Er ist ständig hin und her gerissen und hat keinen Frieden in seinem Herzen. Gott möchte, dass wir uns entscheiden, entweder für ihn oder gegen ihn. Er sagt, ach, dass du doch kalt oder heiß wärst. Weil du aber lau bist und auf beiden Seiten hingst, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Man kann die Botschaft des Propheten Elia im Alten Testament sehr gut mit der Botschaft des treuen Zeugen an seine letzte Gemeinde im Neuen Testament in Offenbarung 3 verbinden. Ein Sprichwort sagt, sei ganz mein oder lass es ganz sein. Eine halbe Entscheidung ist keine Entscheidung und macht letztendlich auch niemand glücklich. Wenn wir uns für Gott entscheiden, dann will er zwei Dinge für uns tun, zu denen er aber auch unser Einverständnis erwartet. Erstens, Gott will uns von unseren Sünden reinigen. Und zweitens, will er unsere Herzen, sprich unseren Charakter, wieder nach dem Bild seines eigenen Charakters formen. So wie wir es in 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 im Schöpfungsbericht lesen. Denn Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er will ihn wiederherstellen. Und das ist das, worum es eigentlich hier geht, worum wir eigentlich 70, 80 Jahre über diesen Planeten Erden gehen. Dass Gott uns wieder in sein Bild zurückgestaltet, zu seiner Ehre und zur Verherrlichung seines Namens. Diese beiden Prozesse machen es aber notwendig, sich ganz bewusst für ein Leben mit Gott und seinen Ordnungen zu entscheiden. Mit dieser bewussten Entscheidung kündigen wir unseren Vertrag mit Satan, der diesen Planeten Erde samt Inhalt für sich beansprucht, und erkennen damit Gott als unseren alleinigen Herrn über unser Leben an. Es muss uns dann aber auch bewusst sein, dass wir mit dieser Entscheidung zur Zielscheibe von Satans Angriffen werden. Satans Zorn richtet sich besonders gegen die, die sich an Gottes Ordnungen halten und den Charakter ihres Herrn vor der Welt durch ihr Leben bezeugen. In Offenbarung 12 lesen wir im Vers 17 das Folgende. Lasst uns mal diesen Vers miteinander aufschlagen. Wir hatten ja vorhin schon ein paar Verse im Kapitel 12 gelesen. Offenbarung Kapitel 12 und dort den Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Der Bibelkommentar sagt über den soeben gelesenen Vers das Folgende. Wer die Gebote Gottes liebt und sie hält, ist der Synagoge Satans äußerst verhasst, und die Mächte des Bösen werden ihren Hass gegen solche zum größtmöglichen Ausmaß zeigen. Johannes sah den Kampf zwischen der Gemeinde der Übrigen und den Mächten des Bösen voraus und sagte, und der Drache war zornig über die Frau, die hier ein Symbol für Gottes Gemeinde ist, und ging hin zu streiten mit den Übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Diese Tatsache braucht uns aber nicht zu erschrecken. Die Bibel sagt uns nämlich, dass Satan bereits ein besiegter Feind ist. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hat Satan den Sieg am Kreuz von Golgatha abgenommen. Was die Welt vor 2000 Jahren als die größte Niederlage ansah, war in Wirklichkeit der größte Sieg, der jemals im gesamten Universum errungen wurde. Und ebenso waren die Worte Jesu, es ist vollbracht, der größte Triumphschrei, den das gesamte Universum jemals gehört hatte. Diesen großartigen Sieg über Satan, dem großen Gegenspieler Gottes, errang Jesus Christus in seiner großen Liebe hier auf dieser Erde für dich und für mich. In dem Buch vom Schatten zum Licht lesen wir auf Seite 465 dazu das Folgende. Satan überfiel Christus mit seinen heftigsten und raffiniertesten Versuchungen, wurde aber in jeder Auseinandersetzung zurückgeschlagen. Diese Kämpfe wurden für uns ausgefochten und seine Siege machen es auch uns möglich zu überwinden. Christus wird allen Kraft geben, die danach verlangen. Niemand kann ohne eigene Zustimmung von Satan bezwungen werden. Der Versucher hat keine Macht, den Willen zu beherrschen oder den Menschen zur Sünde zu zwingen. Er kann Leiden verursachen, uns aber nicht verderben. Er kann uns in Angst versetzen, uns aber nicht verunreinigen. Die Tatsache, dass Christus überwunden hat, soll seine Nachfolger ermutigen, sich dem Kampf gegen Sünde und Satan entschlossen zu stellen. In der Bibel finden wir viele Ereignisse, die uns zeigen, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Gibt es übrigens auch ein sehr schönes Lied, das diesen Gedanken zum Ausdruck bringt. Und ein ganz besonderes Ereignis dieser Art finden wir im zweiten Buch der Könige im Kapitel 6. Hier wird uns im Vers 14 davon berichtet, dass der König von Aram Rosse, Wagen und ein großes Heer nach Dothan sendet, dort bei Nacht die Stadt umstellt, um am nächsten Tag einen Mann, den Elisa, gefangen zu nehmen. Als am nächsten Morgen der Diener Elisas vor die Tür des Hauses tritt, gerät er in Angst und Schrecken. Warum? Was denkt ihr? Warum ist der Diener des Elisas so erschrocken? Er sah, wir sind verloren. Menschlich gesehen keine Chance. Da gibt es kein Entkommen mehr. Und er geht zu seinem Herrn und sagt, oh je, mein Herr, jetzt sitzen wir aber ganz schön in der Tinte. Was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir machen? Da sprach sein Herr zu ihm, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Erinnern wir uns, was wir zu Beginn gelesen haben in Offenbarung Kapitel 12. Wie viele Engel haben sich der Rebellion angeschlossen, Andreas? Wie viele Engel haben sich der Rebellion angeschlossen? Ein Drittel. Was bleibt dann über? Zwei Drittel. Also zwei Drittel der guten Engel, die Gott die Treue gehalten haben, stehen auf unserer Seite. Und jetzt lesen wir mal, was der Paulus im Hebräerbrief über die Engel schreibt, über die treuen Engel, die an unserer Seite stehen. Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Dort heißt es, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Zwei Drittel der treuen Engel stehen auf unserer Seite, um uns im Kampf gegen den Bösen beizustehen. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die auf der Seite des großen Rebellen stehen. Wer sich bewusst auf Gottes Seite stellt, steht immer auf der Seite des Siegers und ist somit immer in der Überzahl. Gott ruft dir und mir ganz persönlich zu, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, weder zur Rechten noch zur Linken, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Auf welcher Seite wollen wir stehen? Auf der Seite des Siegers oder auf der Seite dessen, der bereits verloren hat und gemäß Gottes Wort nur noch auf die Vollstreckung seines Urteils wartet, dass für ihn und seine Anhänger der ewige Tod sein wird. Machen wir uns bewusst, dass wir die Weichen in unserem Leben dazu heute stellen. Der große Kampf zwischen Christus und Satan, der nun schon seit rund 6000 Jahren andauert, nähert sich mit großen Schritten seinem Ende. Satan wird seine Anstrengungen verdoppeln, um die Menschen zu täuschen und ihren Verstand zu verblenden, damit sie das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Jesu Christi, der Gottes Ebenbild ist, nicht sehen, so wie es Paulus im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6 zum Ausdruck bringt. Satans Ziel ist es, die Menschen in Unwissenheit zu lassen, uns von der Umkehr zu ihrem Schöpfer und Erlöser abzuhalten, bis die Gnadenzeit für sie zu Ende ist. Von Jesus selbst erfahren wir in seiner bekannten Endzeitrede in Matthäus 24, dass Satans Verführungskünste am Ende so extrem sein werden, dass wenn Gott nicht eingreifen würde, sogar die Auserwählten verführt werden könnten. In dem Buch Adventist Home schreibt die Autorin Ellen White auf Seite 341, wir leben in gefährlichen Zeiten, in denen es keine Sicherheit mehr, außer in festem, unwandelbarem Glauben an Jesus gibt. Es gibt kein Herz, das nicht durch Satans Anschläge Gott entfremdet werden kann, wenn es nicht unter Gebet wacht. Ergänzend dazu lesen wir in dem Buch vom Schatten zum Licht auf Seite 567, die Anläufe Satans sind grimmig und entschlossen, seine Täuschungen schrecklich, aber das Auge des Herrn wacht über seine Kinder und seine Ohren merken auf ihr Geschrei. Ihre Trübsal ist groß, die Flammen des Feuerofens scheinen sie verschlingen zu wollen, doch sie werden aus der Hand dessen, der sie läutert, hervorgehen wie im Feuer gereinigtes Gold. Gottes Liebe zu seinen Kindern ist in der trübseligen Zeit ihrer schwersten Prüfungen ebenso stark und gütig wie in den Tagen ihres glänzenden Wohlergehens. Aber es tut ihnen Not, in den Feuerofen gebracht zu werden. Das Irdische an ihnen muss vernichtet werden, damit sie das Bild Christi vollkommen widerstrahlen können. Allein auf uns gestellt, wären wir gegen Satan hoffnungslos verloren. Unsere einzige Sicherheit ist die, dass wir uns, so wie Jakob, an unseren Erlöser klammern, der in diesem großen Kampf zwischen richtig und falsch, gut und böse, Licht und Finsternis als einziger dazu in der Lage ist, dich und mich zu retten. Wenn wir dies tun, wer kann uns dann noch scheiden von seiner Liebe? Der Apostel Paulus schreibt uns im Römerbrief Kapitel 8 in den Versen 31 bis 39 die folgenden ermutigenden Worte, mit denen ich schließen möchte. Römer Kapitel 8 und dort ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will sie verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Danke, Herr, dass du nicht unterlegen bist. Danke, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, dem wir nacheifern sollen. Danke, Herr, für die geistlichen Waffen, die du uns auch zur Verfügung stellst. Dein Wort, das Gebet, aber auch unser Leben als ein wunderbares Zeugnis. Herr, wir wollen uns ganz bewusst auf deine Seite stellen, auf die Seite des Siegers. Wir wollen uns ganz bewusst erneut heute entscheiden, dich als unseren Herrn, Heiler und Erlöser anzunehmen. Wir wollen, dass niemand anders über uns regiert als du. Und wir bitten dich, dass du auch Acht gibst auf unsere Gedanken, dass du sie unter deinen Gehorsam nimmst, dass sie bereit sind, dir in allen Dingen zu folgen. Herr, du kennst den Kampf, in dem jeder von uns steht. Und keiner ist ausgenommen, der über diesen Planeten Erde geht. Ob jung, ob alt, ob Kind, ob Jugendlicher, ob Erwachsener. Und ich bitte dich jetzt ganz bewusst für jeden, der hier im Raum steht. Du kennst unsere Kinder, du weißt um ihre Kämpfe auch in der Schule. Herr, gib ihnen Kraft. So wie ein Daniel und seine Freunde und die vielen Beispiele, die wir in der Bibel haben, standhaft zu stehen, sich vorzunehmen in ihrem Herzen, dir die Treue zu halten, koste es, was es wolle. Danke, dass du dazu die Kraft schenkst. Aber auch uns als Erwachsenen, hilf uns an dem Platz, wo du uns hingestellt hast, sei es am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in unserer Familie, Verwandtschaft. Herr, lass uns deine Zeugen sein, aber nicht in erster Linie durch unsere Worte, sondern durch unser Leben, dass Menschen dich in uns erkennen. Herr, wir wissen, dass es nicht unser Werk ist, sondern dass es dein Werk ist und dass wir uns nur dir hier zur Verfügung stellen müssen. So bitten wir dich um deine Hilfe, sodass wir auch, wie wir es gesungen haben, diesem Lied auch einmal das Ziel erreichen dürfen, das du uns selbst gesteckt hast. Du willst uns wieder gestalten zu deinem Bilde, zu deiner Ehre. Du willst den Charakter wiederherstellen, der durch die Sünde verschmutzt worden ist, ja fast zur Unkenntlichkeit entstellt wurde. Danke, Herr, dass du dieses Werk in einem jeden von uns tun willst. So lass uns heute jetzt ganz bewusst unser Leben dir aufs Neue weihen und uns entscheiden, ganz bewusst unseren Weg mit dir zu gehen. Und dazu mögest du Segen und Gnade schenken für einen jeden Einzelnen von uns. Amen.